Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Gestern wurde in Brandenburg gewählt. Für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt, es ist eine der 3 Wahlen, die dieses Jahr noch stattfindet, vor der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr. Und dann gucken wir uns die gesamten Wählerwanderungen, die Situation der Brandenburgerinnen und Brandenburger, was mit Woidke ist, wie das die FDP betrifft, alles das gucken wir uns jetzt gleich an. Und würde ich sagen, lehnt euch zurück und wir schauen einfach mal rein. Also, Landtagswahl in Brandenburg. Kurze Verschnaufpause für die Bundes-SPD. Nur knapp hat die SPD vor der AfD die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Kurzer Spoiler hier an dieser Stelle. Kanzler Scholz und die Bundesparteien sind erleichtert. Doch für die Ampelregierung kündigt sich bereits die nächste Krise an. Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt. 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren konnten abstimmen. Die Befürchtungen, die AfD könnte stärkste Kraft werden, haben sich nach Auszählung aller Stimmen nicht bewahrheitet. Es ist der SPD gelungen, die AfD zu überholen, allerdings nur sehr knapp. Nach schlechten Wahlergebnissen bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hat die SPD damit den Negativtrend vorerst stoppen können. Die Probleme der Ampelregierung sind damit aber nicht gelöst. Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke setzt im Wahlkampf alles auf eine Karte. Entweder gewinnt die SPD oder er tritt ab. Er positioniert sich als entschiedener Gegner der AfD und warnte vor einer weiteren Stärkung rechtsextremer Kräfte in Brandenburg. Noch die letzten Umfragen vor der Wahl sahen die AfD, die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, vorne. Doch die SPD konnte von Umfrage zu Umfrage aufholen. Der Showdown zwischen Woidkes SPD und der AfD scheint die Wählerinnen und Wähler mobilisiert zu haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,9%, mit der höchste Wert, der bislang in Brandenburg verzeichnet wurde. Bei der vorhergehenden Wahl 2019 gingen 61,3% der Wahlberechtigten an die Urne. Wie haben denn die Parteien bei der Landeswahl in Brandenburg abgeschnitten? Die SPD vom Ministerpräsident Woidke ist mit 30% der Stimmen Wahlsieger, während die AfD mit 29,2%, 30,9, 29,2, ihr seht, wie knapp das war, nur wenig dahinter. Beide Parteien konnten im Vergleich zur vorangegangenen Wahl zulegen. Die SPD mit 4,7%, die AfD mit 5,7%. Das Bündnis Sahra Wagenknecht trat erstmals bei den Landtagswahlen in Brandenburg an und gewann das Rennen um Platz 3 gegen die CDU. Das Bündnis Sahra Wagenknecht liegt bei 13,5%, die CDU sogar nur bei 12,1%. Damit musste die CDU einen Verlust von etwa 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Wahl hinnehmen und fuhr ihr historisches schlechtes Ergebnis in Brandenburg ein. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an in der Übersicht. So sieht das Ganze verteilt aus und hier werden schon einige Sachen klar. Was erstmal klar wird, ist natürlich, dass sich hier das beschriebene Ziel der SPD, die Landtagswahl in Brandenburg zu gewinnen, erfüllt hat. Also mit 30,9% sind sie stärkste Kraft in Brandenburg und das bedeutet auch, dass Ministerpräsident Dietmar Woidke eine weitere Amtszeit haben darf. Und er wird wahrscheinlich auch dann die nächste Regierungsbildung setzen. Da kommen wir gleich noch zu Koalition und alles, was man so sehen kann. Dann haben wir die AfD mit erschreckenden 29,2%. Ne, so extrem viele Rechtsextremisten haben dort gewählt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht mit aus dem Stand 13,5%, vollkommen verrückt. Aus dem Stand in Brandenburg 13,5, das kann ich nicht verstehen. Der Grund, warum ich das nicht verstehen kann, ist, weil wenn man die Wahl in Brandenburg anguckt, dann, Also, um das kurz zu erklären. Auf Landesebene hat das Bündnis Sahra Wagenknecht mit ihrem Krumbach, also der Parteivorsitzende da vor Ort ist Herr Krumbach, und deren Themen waren Waffenlieferung an die Ukraine. Und jetzt wird ihr sicherlich der handelsübliche Politologe wird jetzt sicherlich erkennen, warte mal, ich weiß nicht, wer der Herr Krumbach ist, ist ein ehemaliger SPD-Mann, aber vor allen Dingen weiß ich nicht, warum zur Hölle sich Brandenburger Wähler um die Ukraine-Waffenlieferung kümmern, weil die verschissen nochmal keine Entscheidung diesbezüglich treffen. Brandenburg entscheidet nicht, ich wiederhole das, ist vielleicht bei den Wählern und Wählerinnen nicht angekommen. Brandenburg entscheidet nicht über Waffenlieferungen an die Ukraine. Das in Brandenburg zum Thema zu machen, ist der einfache Versuch, populistisch vereinfachte Bundesthemen als Landesthemen irgendwie in den Vordergrund zu rücken und damit irgendwie Stimmen zu fangen. Nur Idioten fallen darauf rein und an dieser Stelle 13,5 haben es auf jeden Fall nicht gerafft. Das macht die Landespolitik in keiner Art und Weise relevant. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kann auf Landesebene nicht entscheiden, ob und wie Waffenlieferungen stattfinden. Das geht nicht in Brandenburg. Das geht auch nicht in Thüringen und das geht auch nicht in Sachsen. Da kann man drüber nachdenken, bei Bundestagswahlen sowas zu tun oder darüber nachzudenken, weil das auf Bundesebene sicherlich relevant ist. Aber auf Landesebene ist das vollkommen dämlich. Landesthemen sind eher ein bisschen regionaler gedacht. Für die Arbeitsplätze in der Region, für die Situation vor Ort. Wie die Situation vor Ort Einfluss auf die Waffenlieferung nehmen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. I don't know. Ja, gut. Das ist gut. Naja. Vielleicht wünschen sich hier auch viele Leute Ausländer raus, aber das ist zumindest das Thema. Also wir haben 30,9% die SPD, wir haben 29,2% die Rechtsextremen von der AfD, wir haben das Bündnis Sahra Wagenknecht, was ich ja gerade schon eingeordnet habe, wir haben die CDU mit einem erschreckend niedrigen Ergebnis, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat vielleicht auch nicht geholfen, dass Michael Kretschmer aus Sachsen gesagt hat, man soll bitte die SPD wählen. Aber das ist ja auch eine Entscheidung gewesen, der ich erstmal zustimmen kann. Ich glaube, auf Landesebene hätte ich in Brandenburg auch die SPD gewählt. Dafür war es zu wichtig, dass die da Spitzenkraft bleibt. Deswegen eine nachvollziehbare Entscheidung von Michael Kretschmer. Ein bisschen weird, dass er das als CDU-Mann sagt. An der Stelle aber hätte ich jetzt zugestimmt. Ja. Dann haben wir also nochmal die Grünen. Die sind raus. Die Grünen haben kein Direktmandat bekommen. Das ist vollkommen verrückt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Grünen in Potsdam ein Direktmandat bekommen haben, aber ich glaube, sie haben es nicht. Damit ist die grüne Fraktion aus der Landespolitik von Brandenburg, Berlin-Brandenburg, raus. Das ist krass. Das ist sehr krass. Grüne raus, Linke raus, mit einem auch erschreckenden Ergebnis, 7,7 Prozentpunkte eingebüßt. Die Freien Wähler, letztes Mal waren sie noch drinne, diesmal sind sie direkt wieder rausgeflogen. Das war ja so ein Bürger für Brandenburg, Freie Wähler-Konzept, das sich so zusammengesetzt hat aus einer Gruppe von Leuten. Die sind 2019 in den Landtag eingezogen, sind direkt wieder rausgeflogen. Tierschutz raus, war aber nicht drinne. Die Pluspartei, I don't know, FDP. Unfassbar. Das ist halt wirklich krass. Wenn ihr euch fragt, wie steht die FDP in Brandenburg da, dann kann man ja nicht mal mehr sagen, dass die auf diesem Zettel auftauchen sollten. Die FDP hat in Brandenburg 0,8% geschafft. Ich weiß es nicht. Unter 1%. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich gesagt habe, die FDP ist kein Problem langfristig, weil die FDP schafft sich selber ab. Das ist das, was die FDP mehr oder weniger jetzt hier nur beweist auf Landesebene. Die haben auch in Sachsen extrem schlecht abgeschnitten. Sie haben in Thüringen extrem schlecht abgeschnitten. Das hier ist natürlich erschreckend schlecht. Dazu habe ich auch gleich noch einen Artikel für euch rausgesucht. Ja, und ansonsten nach unten hin weiter irrelevant. So sieht das amtliche vorläufige Endergebnis aus. Das wird sich wahrscheinlich noch vielleicht um ein paar Prozentpunkte, mini 0,1 eventuell verändern, je nachdem wie die Auszählung, ich weiß nicht wie die Briefwahl, wie lange das dauert, aber die Situation hier scheint relativ fest zu sein. Man kann ja so sagen, ungefähr 43% der Wähler sind vollkommen lost und haben entweder die Faschisten oder das Bündnis Sahra Wagenknecht gewählt. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber es ist zu viel, ja, zu viel. Lesen wir mal weiter. Die Grünen 4,1%, die Linke 3%, Freie Wähler 2,6% bleiben unter der 5%-Hürde. Vor 5 Jahren hatte die Linke noch 10,7% der Stimmen geholt. Die Grünen 10,8%. Auch ein Direktmandat, das einen Einzug in den Landtag unabhängig von der 5%-Hürde ermöglicht hätte, konnten die Partei nicht erringen. Das ist huge übrigens, ne? Das stellt die Bundespolitik nochmal ordentlich in Frage. Weil sowohl die Grünen als auch die FDP, das sind regierende Bundesparteien, sind nicht in den Landtag in Brandenburg eingezogen. LOL, das ist krass. So, was bedeutet jetzt hier, steht's schon mal, was bedeutet denn jetzt die Wahl in Brandenburg für die Bundespolitik? Bei der Bundes-SPD und Kanzler Olaf Scholz sorgte der Wahlausgang für Erleichterung. Kurze Einordnung von mir, das ist vollkommen fragwürdig, warum das bei Olaf Scholz für Erleichterung sorgt. Denn Dietmar Woidke wollte nicht, auf keinen Fall Olaf Scholz in seinen Wahlkampf einbinden. Dietmar Woidke hat für sich gesagt, wenn ich Olaf Scholz in meinen Wahlkampf einbinde, dann stehen wir später schlechter da. Die Nachricht, die Brandenburg an die SPD geschickt hat, ist, wir mögen Dietmar Woidke, aber wir können Olaf Scholz wirklich nicht so leiden. Ich weiß also nicht, warum diese Stimmung hier eintritt. Olaf Scholz ist bei den Beliebtheitsumfragen übrigens auf dem gleichen Level wie Friedrich Merz. Und die Werte dazu sind nicht hoch. Ich glaube, wir reden da so im 25%-Bereich. Genauso viele Leute, wie Olaf Scholz geil finden, sagen ja, mit Friedrich und Fritz Merz würde ich aber auch gerne. Daraus aber einen positiven Trend für die Bundespolitik abzuleiten, dürfte schwer sein. Ministerpräsident Dietmar Woidke verzichtete explizit auf Wahlkampfhilfe aus Berlin, wie ich es gerade gesagt habe. Eine Lehre und ein mögliches Szenario der SPD für die Bundestagswahl könnte jetzt sein, wer den Unionskandidaten Friedrich Merz verhindern will, muss Olaf Scholz wählen. Das wäre allerdings ein gewagtes Unterfangen. Im Gegensatz zu Scholz gilt Woidke als beliebt und führungsstark. Ja, das ist weird. Ja? Unmittelbare Auswirkungen könnte die Landtagswahl auf die Ampelregierung haben. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang die Schnapsdrossel Kubicki, mutmaßte sogar, die Ampelkoalition werde Weihnachten nicht mehr erleben. Auch FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem Herbst der Entscheidung. Da komme ich gleich auch noch zu. Dass es den Sozialdemokraten gelungen ist, stärkste Kraft zu werden, mag zu einem an der zunehmenden Polarisierung des Wahlkampfes zwischen Woidkes SPD und der AfD gelegen haben. Hinzu kommen aber hohe Beliebtheitswerte für den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. 2/3 der Wahlberechtigten in Brandenburg halten ihn für einen guten Ministerpräsidenten. Etwa 6 von 10 sind mit seiner Arbeit zufrieden. Man muss dazu übrigens auch sagen, Brandenburg steht im Ländervergleich sehr gut da, wegen Tesla. So schwierig mir das Überleben geht, weil ich wirklich denke, dass Elon Musk der größte Keck ist auf diesem Planeten, steht Brandenburg ziemlich stabil da wegen Tesla. Die Jobchancen und die Tatsache, dass das irgendwie auch so eine Förderwirkung hat, sind da schon ziemlich gut. Deswegen ist es ja auch so schade, dass das für Sachsen-Anhalt mit Intel die nächsten 2 Jahre erstmal nicht zustande kommt, weil man sagen könnte, dass durch dieses große wirtschaftliche, auch wenn man sagen kann, ökologische Desaster, aber den wirtschaftlichen Bonus, den Tesla da reinbringt, das ist schon, nicht zu verachten. Und das halt auch irgendwie unter Woidke. Zudem hat die SPD traditionell in Brandenburg einen großen Rückhalt. Seit 1990 haben mit Manfred Stolpe, Matthias Platzeck und jetzt Dietmar Woidke ausschließlich Sozialdemokraten die Landesregierung in Potsdam geführt. Unerwartete Unterstützung erhielt Ministerpräsident Woidke im Wahlkampf durch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker rief dazu auf, in Brandenburg die SPD zu wählen und damit die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Die zunehmende Polarisierung zwischen SPD und AfD scheint Anhänger unterschiedlicher politischer Lager dazu gebracht zu haben, ihr Kreuz diesmal bei der SPD zu machen. Stimme ich übrigens vollkommen überein, diese Ausrichtung, ich hätte das, wenn man da hätte wählen können, auch gemacht. Das ist schon nachvollziehbar. Die Sozialdemokraten könnten Stimmen aus fast allen anderen Parteien dazugewinnen. Vor allem von den Christdemokraten, den Grünen und den Linken. Mehr als 40.000 Wählerinnen und Wähler, die 2019 ihr Kreuz bei den Grünen gesetzt haben, wählten nun die SPD. Auch konnten sie im großen Maße Nichtwähler mobilisieren, was bei vorangehenden Wahlen vor allem der AfD gelungen ist. Auch die faschistische AfD konnte nahezu alle politischen Lager Wählerinnen und Wähler abspenstig machen. Besonders der CDU. Mehr als 20.000 Stimmen erhielt die Partei aus deren Lager. Darüber hinaus gelang es der AfD, Nichtwähler an die Urne zu bringen. Auch konnte die Partei die stärksten Zugewinne bei jungen Wählerinnen und Wählern verzeichnen. Dabei konnte die AfD von einer negativen Gesamtstimmung in Brandenburg profitieren. Außerdem punktet sie bei dem Thema Zuwanderung. Auch soziale und wirtschaftliche Verluste und Abstiegsängste sind für die AfD-Wählerschaft prägend. Dazu kommt eine Normalisierungstendenz bezüglich der Partei. Ein Großteil der Anhängerschaft billigt, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt. Die meisten sehen die AfD aber ohnehin als Partei der Mitte. Das geht aus einer Umfrage von Intratest hervor. Infratest. Mit 30 Sitzen im Brandenburger Landtag verfügt die AfD über mehr als ein Drittel der Mandate und hat damit, wie in Thüringen, eine Sperrminorität im Parlament erreicht. Die Partei kann damit Wahlen und Entscheidungen blockieren. die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, wie die Wahl von Verfassungsrichtern, Richtern oder Änderungen der Landesverfassung. Brandenburg ist so ein bisschen Thüringen-Light. Die Regierungsbildung wird wohl einfacher, etwas, aber die Sperrminorität, die ist trotzdem da. Das heißt, das, was hier steht, Verfassungsänderung, Verfassungsrichter und RichterInnen durchzuboxen, wird mit der AfD wahrscheinlich nicht möglich sein, weil die AfD einfach blockieren wird. AfD oder SPD scheint es also bei der Wahl in Brandenburg gehießen zu haben. Damit lasse sich auch das schlechte Abschneiden der CDU erklären, sagt Politikwissenschaftler Christian Stecker. Ich glaube, es ist ganz klar ein Effekt des Zweikampfes zwischen Woidke und der AfD. Das Bündnis Sahra Wagenknecht konnte mit Kombinationen von linkssozialer und Wirtschaftspolitik mit konservativen gesellschaftspolitischen Vorstellungen punkten und so Wählerinnen und Wähler aus allen politischen Lagern gewinnen, aber vor allem von der Linken. Auch viele Jungwähler stimmten für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das Spitzenkandidat Robert Krumbach, noch nie gehört, ist nicht verwunderlich, denn von dem hat noch nie jemand was gehört. In der brandenburgischen Öffentlichkeit so gut wie unbekannt ist, hat für die Wahlentscheidung wohl kaum eine Rolle gespielt. Ja, weil die Leute Sahra Wagenknecht gewählt haben, die da aber vor Ort überhaupt nichts macht. Also viel Erfolg mit dem Krumbach, der eigentlich ein SPD-Mann ist. Naja, wichtig war hingegen Parteigründerin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht. Etwa die Hälfte der Bündnis Sahra Wagenknecht-Wählerinnen und Wählern sagen, dass ihre Wahlentscheidung ohne Wagenknecht anders ausgesehen hätte. Die Wahlentscheidung hätte ohne Sahra Wagenknecht anders ausgesehen. Regiert in Brandenburg Sahra Wagenknecht oder was? Seid ihr besoffen, Brandenburg? Das muss man sich mal vorstellen. Naja, vielleicht hätten sie auch die Faschisten gewählt, also vielleicht ist es ja auch besser, I don't know. Die SPD ist nach Auszählung aller Stimmen stärkste Kraft im Land geworden. Damit bleibt Ministerpräsident Woidke im Amt und müsste ein Regierungsbündnis schmieden. Für ein Zweierbündnis aus SPD und CDU könnte es knapp werden. Nach Auszählung der Stimmen fehlt beim Koalitionsbündnis ein Sitz. Gucken wir doch mal hier runter in den Koalitionsrechner. Also folgendermaßen sieht das aktuell aus. SPD, CDU hat zusammen 44 Sitze. Für die absolute Mehrheit braucht man 45 Sitze. Das wird ja nicht anhand von Prozentpunkten gemacht, sondern anhand von Sitzen, die man in der Regierung hat. Das bedeutet, die SPD und die CDU können das zusammen nicht machen. 88 Sitze gibt es insgesamt. Es bleibt also nur entweder eine Koalition aus SPD, CDU, Minderheitsregierung mit einer Toleranz von Bündnis Sahra Wagenknecht. Das bedeutet nicht, also um das mal weiterzumachen, Dietmar Woidke würde jetzt also zur CDU gehen und würde sagen, hey, wollt ihr mit mir Minderheitsregierung machen? Abhängig davon, was die CDU sagt, wäre das Ja oder Nein. Aktuell habe ich zuletzt gehört, dass es ein Nein ist. Wenn es ein Ja wäre, würden sie danach zum Bündnis Sahra Wagenknecht gehen und sagen, hey, wir wollen zwar nicht mit dir koalieren, aber wir würden es sehr gut finden, wenn du zusammen mit uns Gesetze und Ideen im Parlament durchschickst. Und das wäre dann auch vielleicht ein Ja oder ein Nein. Alternativ ist nur die Möglichkeit übrig geblieben. SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht zusammen. Das würde gehen. Das würde gehen. Ne? Also die SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Weil die AfD nicht ganz so gut abgeschnitten hat wie die SPD, wäre das mit der CDU zusammen auch nicht möglich. Allerdings würde die AfD theoretisch geht auch nicht, ist auch ganz knapp. Also die AfD ist eigentlich raus aus der Nummer. Ne? Also die AfD hat eine Sperrminorität, die wird aber nicht regieren, die wird nur blockieren. Das heißt, wenn die CDU abgelehnt hat, dann bleibt nur das Bündnis Sahra Wagenknecht und das bedeutet SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht zusammen. Und der Grund, warum das wahrscheinlich ist, ist, weil der Krumbach, also den keiner kennt, vorher SPD-Mann ist. Der kommt deshalb aus der SPD ausgetreten und ist dann aufgestellt worden für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Es wäre also möglich, dass der Herr Krumbach und der Herr Woidke, die sich auch schon kennen, weil der da mal Generalsekretär war oder sowas, zusammensitzen und sagen, jo, lass uns das zusammen machen. Ne? So, es ist knapp, aber es würde theoretisch gehen. Es würde theoretisch gehen. Wenn die CDU da raus ist, was ich jetzt weder ganz klar bestätigen kann, als auch noch verneinen, ich habe erste Berichte gesehen, aber wir warten da nochmal ein bisschen ab. Gucken wir das Ganze mal an. Ne? Wenn das sowohl beim Bündnis Sahra Wagenknecht als auch bei der CDU nichts wird, dann wird es unangenehm. Also mit der AfD wird es auf keinen Fall gehen. Ich weiß nicht genau, die müssen sich hier irgendwie einig werden. Entweder die CDU wird sich mit denen einig und die Bündnis Sahra Wagenknecht toleriert die ganzen. Oder, also das halte ich tatsächlich, auch wenn Bündnis Sahra Wagenknecht relativ, also es sind zwei Szenarien, die ich für realistisch halte. Ne? Entweder lässt sich der Herr Krumbach belabern und Sahra Wagenknecht gibt ihren gesegnet Herr Krumbach und sagt dann, okay, du hast meinen Segen, du darfst das machen. Oder, und das ist halt auch realistisch, das Bündnis Armin Wagenknecht absolute Box mit einem Fragezeichen ist. Ne? Also das Bündnis Sahra Wagenknecht, niemand weiß, was die eigentlich genau wollen, weil die so frisch sind. Die haben Dinge auf ihrem Zettel stehen, aber wie ihr sicherlich gemerkt habt, wenn ihr schon den Wahl-O-Mat mal gemacht habt, das ist alles so ein bisschen eine Blackbox. Das ist vollkommen unklar. Vollkommen unklar, was die tatsächlich für Politik machen, weil die beantworten ja nicht mal die Fragen des Wahl-O-Mats. Und die haben auch so unklare politische Positionen auf Landesebene. Who the fuck knows? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, wie das Parteiprogramm von Bündnis Sahra Wagenknecht aussah, waren das zwei Vorder- und Rückseite bedruckte Papiere. Das war legit ein PDF, das hatte irgendwie 4 Seiten oder so, oder 5. Mit, wer hat's geschrieben, vielleicht ein bisschen mehr. Also es ist wirklich super, super, super weird. Und das wählen die Leute, ne? Die Leute wählen also keine sachbezogene Politik, sondern die Leute haben sich dazu entschieden, eine vollkommen unerfahrene politische Person zu wählen, die mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht hier aus dem Stand auf 13,5% kommt. Die Sahra Wagenknecht hat ihrer gesamten politischen Karriere nur Opposition gemacht. Das ist die wandelnde Definition einer Oppositionspolitikerin. Die ist eine Opportunistin und ausschließlich dagegen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es Leute geben kann, und das ist natürlich etwas, wo ich mich nicht hereindenken kann. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wer da sagt, das ist gut. Ich meine, da gibt's legit nichts. Du kannst auf nichts Bezug nehmen. Du sagst ja, die hat ja nichts gemacht. Ist ja nicht, die ist sogar bei den Linken inhaltlich Opposition gewesen. Die war immer nur Opposition, die hat nie irgendwas entschieden. Die ist, Und die Leute haben das gewählt. Ja, ist eine Katastrophe natürlich. Ne? Ist wirklich eine Katastrophe. Das ist, also da musst du den Leuten einfach mal ins Gehirn gucken und denen fragen, was mit ihnen nicht in Ordnung ist. Was ist mit ihnen nicht in Ordnung? Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Für mich ist das auch vollkommen verwirrend. So, als Koalition mit komfortabler Mehrheit ist ein Bündnis aus SPD, CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht rechnerisch möglich. Also das ist das, was wir hier gerade gesehen haben. Aber ihr wisst ja schon, dass, I don't know. Ob die märkische CDU im Fall der Fälle zu Gesprächen mit BSW bereit wäre, ist derzeit schwer vorhersehbar. Auch ist fraglich, ob das Bündnis Sahra Wagenknecht überhaupt bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wie ich gerade gesagt habe, vielleicht reichen die 4 Zettel, 4, nicht aus, um eine Regierung zu gestalten. Und deswegen wird es am Ende irgendwie nur die SPD sein. Aber das ist halt auch ein gigantisches Risiko. Also I don't know. Wir werden sehen. Ne? Nach der Argumentation dürfte man ja nie Kleinstparteien wählen. Nee. Nach der Argumentation dürfte man nie Kleinstparteien wählen, wenn eine politische Akteurin innerhalb der Kleinstpartei, die von sich vorgibt, dass sie besonders viel politischen Einfluss hat, noch nie politischen Einfluss hatte. Was bei Kleinstparteien nicht der Fall ist. Es gibt keine Sahra Wagenknecht in Kleinstparteien. Kleinstparteien sind der Versuch von desillusionierten Menschen, die sich mit Mainstream-Parteien nicht mehr konform geben, eigene Umsetzungen zu machen. Das Problem bei Sahra Wagenknecht ist, dass die Leute Sahra Wagenknecht wählen. Obwohl sie in keiner Art und Weise irgendetwas politisch hervorzuweisen hat. Und dass ihr irgendwie als Bonus zugewählt wird, also es ist natürlich nicht so. Ne? Mit der Logik würdest du auch nicht die FDP wählen, wo ich zustimme. Weil wer die FDP wählt, wählt Christian Lindner. Und wer Christian Lindner wählt, der hat nicht alle Latten am Zaun. Was man hier auch ehrlich gesagt, es gibt nicht viele Leute, die gesagt haben, dass sie sich das geben wollen mit 0,8%. Ne? Kleinstparteien kannst du immer wählen. Ne? Welche Themen waren für die Wahl entscheidend? Ähnlich wie in Thüringen und Sachsen ist die Stimmung in Brandenburg vor der Landtagswahl negativ eingefärbt. Das schreibt Infratest aufgrund einer Umfrage kurz vor den Landtagswahlen. Sehr viel mehr Wahlberechtigte als 2019 würden sich über eine zunehmende Kriminalität, einen gestärkten Einfluss des Islams und hohe Zuwanderungszahlen Sorgen machen. Brandenburg soll endlich die Leute abschieben! Aus dem Thema Zuwanderung sind laut Infratest soziale und wirtschaftliche Fragen wahlentscheidend gewesen. Die Zahl derer, die sich um ihre persönlichen Wohlstand sorgen, ist 1,5-mal so groß wie vor 5 Jahren. Dabei sehen die ökonomischen Daten für Brandenburg nicht schlecht aus. Die Arbeitslosenquote ist mit etwa 6% recht niedrig. Außerdem hat Brandenburg im Ländervergleich relativ hohes Wirtschaftswachstum von etwa 2,2% vorzuweisen. Na, und woran liegt's? Große Unternehmen haben sich im Bundesland eingesiedelt, zum Beispiel das Tesla-Werk. Ja, als größter industrieller Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Auch der Flughafen BER bringt Arbeitsplätze. Brandenburg geht's gut. Aber Brandenburg hasst trotzdem Ausländer. Ich weiß nicht, wieso. Ah, die Leute sind einfach ein bisschen verloren. Klimaschutz spielte bei der Wahlentscheidung der Brandenburgerinnen und Brandenburger dagegen nur eine geringe Rolle. Ich meine, klar, man hatte kurz davor erstmal wieder ein Jahrhundert-Hochwasser, das Polen umgebracht hat, Tschechen und Österreicher. Warum sollte Klimaschutz für Brandenburg eine Rolle spielen? Ne? Klimaschutz hat schon für Brandenburg keine Rolle mehr gespielt, als Tesla gesagt hat, buddelt das mal alles zu. Aber okay. Ebenso die Bildungspolitik und das Themenumfeld Ukraine und Russland. Begleitet wird die kritische Grundstimmung der Bevölkerung von massivem Unbehagen der aktuellen Bundespolitik. Schreibt Infratest. 8 von 10 Wahlberechtigten üben Kritik an der Berliner Ampelregierung. Nur jeder Fünfte bescheinigt ihr eine gute Arbeit. Schön, oder? Brandenburg hat gewählt und es sind zumindest nicht die Faschos die stärkste Kraft geworden, sondern nur die zweitstärkste Kraft. Geführt übrigens von einem Rechtsextremisten. Der Landesverband der Brandenburg wird von Bernd oder so, geführt und das ist ein Rechtsextremist. Offen. Das heißt, 29,2% haben sich dazu entschieden, eine rechtsextreme Partei in 2024 zu wählen und ich möchte das ganz kurz klar machen, weil klare Positionierungen in 2024 auch extrem wichtig sind. Wer in 2024 einer klaren rechtsextremen Bewegung eine Stimme gibt, ist rechtsextrem. Ne? Sprich, um das noch klarer zu machen, ja, ich sage, wenn du die AfD wählst, bist du ein Faschist. Wenn dich das jetzt irritiert oder wenn das Leute jetzt angreift, dann sollen sie aufhören, die beschissenen Faschisten zu wählen. I'm sorry, ja, kann man nicht ändern. Gut. Also, und das ist vielleicht auch noch interessant, weil das haben wir gerade gesehen. Wie beurteilen die Leute in Brandenburg denn ihre wirtschaftliche oder ihre Situation allgemein? Ne? Wie beurteilen Wählerinnen ihre Situation und die Lage in Brandenburg? Persönliche wirtschaftliche Situation. Vergleichsweise zu 2019. 81% gut, 18% schlecht. 4% weniger, 4% mehr, also so ein bisschen. Ist immer noch sehr, sehr gut. Ich mache mir große Sorgen, dass ich meinen Lebensstandard künftig nicht mehr halten kann. Haushaltsnettoeinkommen in Euro. Unter 1.500 Euro? Uff, natürlich. 1.500 bis 3.500 Euro und 3.500 Euro und mehr. Also die Leute machen sich Sorgen darum, dass sie die Verteuerungsrate und die Inflation auch ein bisschen dahin rafft. Ja, nachvollziehbar, ist ja in der ganzen Bundesrepublik relevant. So, die persönliche wirtschaftliche Situation. Und jetzt sehen wir hier ein Unglaubliches. Guckt euch mal an, wie wirtschaftlich gut es Leuten in Brandenburg gibt, Alter. Also nach der eigenen Wahrnehmung. Das ist ja das, was die angeben. Guckt ihr das mal an. Das ist im stabilen 80er, 90er Prozentbereich. Das ist krass. Ne? Das ist schon sehr krass. Den geht's da eigentlich, also laut diesen Statistiken wohl sehr gut. Hier sieht man so ein Diagramm dazu. Landtagswahlen in Brandenburg, okay, Zufriedenheit mit der Funktion der Demokratie, eher unzufrieden, der Bund, geht so in dieselbe Richtung, ne? Die Leute sind groß unzufrieden mit der funktionierenden Demokratie. Bewertung der Demokratie als Regierungsform, dann doch eine gute Regierungsform. Sie sind trotzdem damit unzufrieden. Ich denke, es wird sich Richtung Ampelkritik hier, das wird so eine Ampelkritik sein. Landtagswahl in Brandenburg, man hat Fragen gestellt. Ich mache mir große Sorgen, dass die Kriminalität künftig massiv zunimmt. 15 Prozentpunkte. Ich nehme jetzt mal an, dass es 15 Prozentpunkte mehr sind. Von allen Befragten. Der Einfluss des Islams in Deutschland zu stark wird. 16 sogar. Wie in den Krieg der Ukraine hereingezogen werden, Demokratie und Rechtsstaat in Gefahr sind, das kann man verstehen. Der Klimawandel unsere Lebensgrundlage zerstört. 13 Prozentpunkte weniger im Vergleich zu 2019. Das sieht man hier auch sehr, sehr gut. Ne? Wir brauchen grundsätzlich eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen zu uns kommen. Hier im Vergleich zu Sachsen, Thüringen und Bayern. Die Umfragewerte dazu sind sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Also das Ergebnis, was wir hier sehen mit den dazugehörigen Umfragewerten, zeigt, dass die gefühlte Problematik und die tatsächliche Problematik. Die gefühlte Problematik ist, dass die Leute Angst haben, dass ihr Rasensprenger aus dem Vorgarten geklaut wird von irgendeinem Syrer, der mit einer Machete ihre Nachbarschaft unsicher macht. Und die tatsächliche Problematik ist, dass der Klimawandel ihre Lebensgrundlage gefährdet. Es ist vollkommen widersprüchlich, dass sich weniger Leute um den Klimawandel kümmern und mehr Leute darum, was der irgendein Syrer macht. Es ist aber etwas, das durch die Medien logischerweise auch transportiert wird. Die Frage ist auch schwierig. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine andere Migrationspolitik brauchen. Ich brauche mehr für Migration, bessere Integration. Ja, genau. Und deswegen ist das für dich ja ein Nein. Weil hier steht, wir brauchen eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen zu uns kommen. Die Antwort ist dann Nein. Wir brauchen eine andere, grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, die andere Anreize in der Integration setzt. Da bin ich ja. Das hier ist ein Nein. Das hier ist nämlich Ausländer raus. Und Ausländer raus löst keine Migrationsprobleme. Wie die Bundesrepublik auch schon lernen wird und auch in der Vergangenheit gelernt hat. Also hier als kleine Übersicht finde ich ganz spannend. So, und jetzt hier interessant, die Wählerwanderung, ja? Die Wählerwanderung. Wie die Wähler wanderten. Gucken wir uns erstmal zur SPD an. Von den Freien Wählern sind 7.000 zur SPD, von der CDU 13.000, danke an Herrn Kretschmer an dieser Stelle. Von den Linken 25.000, von den Grünen 47.000 und von den Nichtwählern 51.000. Das ist eine gigantische taktische Entscheidung gewesen. Ich würde sagen, die Grünen haben hier, also die Grünen und die Linken, würde ich behaupten, die Grünen und die Linken haben safe die SPD gewählt, weil sie sich klar darüber waren, dass sie die AfD verhindern müssen. Und weil sie zufrieden waren mit Dietmar Woidkes Politik auf Landesebene. Die sind nicht unzufriedener, oder vielleicht sind sie zum Teil unzufriedener mit den Grünen. Ich denke, das ist hier eine ganz klare taktische Wahl. Und jetzt kann man die Frage stellen, hat diese taktische Wahl denn so ein bisschen das Demokratieverständnis ein bisschen nach hinten gemacht? Aber da kann man gleich nochmal drüber reden. Ne? Grüne und Linke werden hier wahrscheinlich zum großen Teil die SPD gewählt haben, gerade wegen der taktischen Wahl. Und jetzt kommt der nächste Take und auch der große Teil der Nichtwähler. Dietmar Woidke hat nämlich hat sich Wochen vor der Wahl hingesetzt und hat gesagt, mein Ziel ist es, Ministerpräsident zu bleiben und der einzige Chance, wie ich Ministerpräsident bleibe, ist, wenn die SPD die Wahl gewinnt. Und das hat in Brandenburg ziemlich Eindruck hinterlassen. Denn Dietmar Woidke ist sehr beliebt. Sehr, sehr beliebt. Und dann ist diese taktische Wahl entstanden. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wegen der taktischen Wahl könnte man jetzt auch sagen, Grüne raus, Linke raus. Okay, FDP ist so oder so raus. Aber Grüne raus und Linke auf jeden Fall vielleicht mit der taktischen Wahl zusammenhängt. Wobei, bei den Linken weiß ich nicht ganz, die Linke haben extrem viel an Bündnis Sahra Wagenknecht verloren, das werden wir sicherlich gleich sehen. Aber Grüne, sicherlich. Sicherlich. No? Gucken wir mal zur AfD. 3000 Grünwähler. Kannst du mir mal den Grünwähler zeigen, der sich zur AfD bekennt? Kannst du mir den mal zeigen, Digga? Oh, Linke, Bündnis Sahra Wagenknecht, Freie Wähler, das kann ich einigermaßen verstehen, tatsächlich sogar von der SPD zur AfD, ja, ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Von der CDU, das kann ich sehen, das ist ja, diese Wählerwanderung ist ja das Entstehen der AfD förmlich, ne? 2013 sah es genauso aus, da sind ein paar tausend CDU-Wähler rübergegangen, haben gesagt, wir gründen jetzt die AfD und zack, 10 Jahre später verschissen. Naja, und hier eine gigantische Summe. Und das muss man sagen, ne? Die AfD versteht es einfach, Nicht-Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Die Leute, die letzten Jahre zu besoffen oder zu frustriert waren, sich überhaupt mit irgendeiner Scheiße politisch auseinanderzusetzen, sehen jetzt auf TikTok Ausländer raus und entscheiden sich dazu, das erste oder das, weil sie es überhaupt mal, die AfD zu wählen. Wahrscheinlich auch viele Neuwähler und viele Erstwähler. Es werden viele junge Leute dabei sein. Das wird ja mit TikTok wahrscheinlich auch radikalisiert werden. Und die wählen dann die AfD. Ja. Das hier oben ist verhältnismäßig okay. Von der AfD 16.000 zum Bündnis Sahra Wagenknecht. Also einmal die SPD und einmal die Grünen. Gucken wir mal zur CDU. Von den Grünen 5.000 zur CDU und 12.000 Nichtwähler aktiviert. Viele an die AfD verloren, viele an Bündnis Sahra Wagenknecht, einige an die SPD. Die Grünen haben nur verloren. Und hier sieht man das hier. Das ist die taktische Wahl. 2000 haben sie gesagt, ich wähle jetzt lieber nicht mehr. Aber 47.000 haben gesagt, Digga, lieber die SPD. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, tja, ist das eine gute Entscheidung gewesen oder nicht? Ich kann sie verstehen, ich kann die Entscheidung verstehen. Aber wenn man das jetzt anguckt und wenn man die Ergebnisse kennt. So, hier natürlich etwas, das ganz klar war. Die Linke hat enorm an Bündnis Sahra Wagenknecht verloren. Enorm. Und auch einiges an die SPD. Zeig mir mal bitte die 6.000 Leute, die von der Linken zur Rechts, also von den Linken zur Rechtsextrempartei rüber sind. Das ist wirklich wild. Das ist auch echt etwas, das man in allen landespolitischen Entscheidungen und Auswertungen am Ende sieht. Es gibt immer linke Wählerinnen und Wähler, die zu den Faschisten rüber machen. Und ich denke mir die ganze Zeit, hast du denn überhaupt nichts gerafft? Na gut. Die Freien Wähler haben an Bündnis Sahra Wagenknecht verloren. Es sind aber Linke zu den Freien Wählern rüber. Okay. Dann Bündnis Sahra Wagenknecht hat am meisten von den Linken bekommen. Dann die Nichtwähler, dann viel von der SPD, einige von der AfD. Das kann ich ja, das macht sogar in der einigermaßen Sinn. Von der CDU, von den Freien Wählern und von den Grünen. So sieht das aus. Und deswegen ist das Wahlergebnis von Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand auch so gut. Ne? Aus dem Stand. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass, muss man sagen. Vollkommen verwirrend. So, dann gibt es da noch einen Artikel, den ich aus der Süddeutschen habe, den ich ganz interessant fand. Darum habe ich es gerade auch mal mit eingebracht. Den Preis für Woidkes Ego-Trip bezahlen die anderen Demokraten. Der Ministerpräsident hat auf den ersten Blick triumphiert. Doch die AfD hat er nicht geschwächt, sondern vor allem alle seine bisherigen Regierungspartner. Dietmar Woidke hat an diesem Sonntag nicht nur eine Landtagswahl gewonnen, er hat einen regelrechten Triumph davon getragen. Er hat sein eigenes Schicksal mit der Wahl verbunden. Die extremen Rechten oder ich, das war seine Ansage an die Wähler. Prozentpunkte um Prozentpunkte hat sich die SPD in den letzten Tagen an die AfD herangearbeitet und sie dann noch überholt. Dafür wird Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke jetzt gepriesen. Und das zu Recht. Doch zieht man einen Strich unter dieser Wahl, bleibt die Frage, was ist dieser Triumph tatsächlich wert? Nach allem, was bekannt ist, hat Dietmar Woidke seine Entscheidung, die eigene Zukunft als Ministerpräsident mit Sieg über die AfD zu verknüpfen, ziemlich allein getroffen. Viele Vertraute aus der Brandenburger SPD wollten damit nicht einverstanden gewesen sein. Woidke ist in seinen Instinkten und seiner Überzeugung gefolgt. Er hat sein Gewicht als langjähriger Regierungschef in die Waagschale geworfen und seine Erfahrungen von 2019. Vor 5 Jahren war ihm und der SPD schon mal eine vergleichbare Aufholjagd gelungen. Den Preis für diesen Ego-Trip müssen nun andere bezahlen. Die CDU und die Grünen. Letztendlich alle Demokraten unter den Brandenburgern. Denn Woidke hat mit seiner Strategie nicht etwa der AfD geschadet. Ganz im Gegenteil. Die extrem Rechten sind vielleicht nicht stärkste Partei geworden, aber sie haben mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag gewonnen und können so die Arbeit des Parlaments zumindest teilweise blockieren. Geschadet hatte Woidke der CDU, die ein historisch schlechtes Ergebnis verzeichnet hat. Das Label Volkspartei kann sie in Brandenburg vorerst vergessen. Geschadet hat Woidke auch den Grünen. In den vergangenen 5 Jahren Partner in der Kenia-Koalition mit SPD und CDU haben sie es nicht mehr in den Landtag geschafft. Dort sind sie jetzt nur noch 4 Parteien vertreten. SPD, AfD, BSW und CDU. Das allein tut einem Parlament schon mal nicht wirklich gut. Vor allem aber steht Brandenburg vor einer Regierungsbildung, die so kompliziert ist wie seit 34 Jahren nicht. Sozialdemokraten und Christdemokraten bringen keine Mehrheit im Landtag zusammen. SPD und BSW gemeinsam liegen gerade mal 2 Stimmen vorn. Eine Koalition von SPD und BSW wäre aber aus mehreren Gründen ein gewagtes Experiment. Die inhaltlichen Differenzen, besonders im Umgang mit dem Angriff auf Russlands auf die Ukraine, sind erheblich. Dazu kommt die Frage, wer das BSW in Brandenburg eigentlich ist. Einzig der Vorsitzende und Arbeitsrichter Robert Krumbach ist etwas besser bekannt. Danach wird es dünn unter den neuen Landtagsabgeordneten der Wagenknecht-Partei. Aktivisten sind da zu finden, enttäuschte Linke, Theatermacher und frühere Lokalpolitiker. Aber künftige Ministerinnen und Minister? Dietmar Woidke will deshalb auch zuerst mit der CDU sprechen. In dieser Lage für ihn die bequemste Regierungskonstellation, eine Koalition von SPD und CDU, die mit dem BSW zusammenarbeitet. Auf welche Art auch immer, käme es dazu, verbliebe die AfD als einzig echte Oppositionspartei im Landtag. Das wäre perfekter Stoff für die Erzählung der Extremrechten von der Front der Altparteien, zu der die AfD dann auch gleichzeitig das BSW zählen könnte. Der Triumph Woidkes am Sonntag würde sich so vermutlich spätestens bei der nächsten Wahl in einer Niederlage verkehren. Interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz. Dann habe ich einen letzten Artikel, der relevant ist, und zwar die Frage, lässt Christian Lindner die Ampel platzen jetzt? Das Ergebnis ist ja desaströs. Lässt Lindner die Ampel platzen? Die FDP verliert bei der Brandenburg-Wahl krass, landet nur 12 Stimmen vor den Ungültigen, was aus Sicht der Liberalen jetzt für was gegen den Koalitionsbruch spricht. Von Brandenburg hatte sich die FDP wenig erhofft. Aber etwas mehr dann doch. Mehr als 1%. Eigentlich sogar mehr als 2% hätte es schon sein sollen. FDP-Chef Christian Lindner schmiss sich persönlich in den Wahlkampf. Es half nichts. Die Liberalen bekamen in Brandenburg nur 0,8%. 9 andere Parteien erhielten in Brandenburg mehr Zuspruch als die FDP. Die Partei bekam sogar nur 12 Stimmen mehr als die Ungültigen, die in der Statistik des Landeswahlleiters beinahe auch die Liberalen hinter sich gelassen hätten. Die Stimmung ist daher schlecht in der FDP und die Debatte in der Partei verschärft sich. Müssen sich die Liberalen endlich aus der Ampel befreien, die Parteivize Wolfgang Kubicki am Wählabend toxisch nannte? Oder muss die Partei sich weiter quälen, damit die Wähler die FDP nicht wegen der Flucht aus der Verantwortung noch weiter abstrafen? Die FDP hat für dieses Dilemma einen Plan entwickelt. Er lässt sich als Solange-Klausel zusammenfassen. Solange die Ampel doch Dinge beschließt, die der FDP wichtig sind, wird Lindner die unbeliebte Koalition nicht sprengen. Gemäß dieser Strategie hat die Bundestagsfraktion auf ihrer Klausurtagung nach der Sommerpause ein Positionspapier beschlossen. Solange die Ampel noch Wirtschaftsreform beschließt, geht es weiter. Zitat: Aus dieser Gestaltungsmöglichkeit bezieht sich diese Koalition ihre Existenzberechtigung, steht dort. Und Parteichef Lindner sagt: Solange wir einen Beitrag leisten können als Regierung, dass Deutschland stärker wird, solange muss sich niemand Sorgen um die Stabilität der Regierung machen. Das heißt aber auch umgekehrt: Scheitern alle Projekte der FDP, entfällt für die Liberalen die Geschäftsgrundlage der Ampel. Diese doppelte Botschaft überbrachte Lindner am Montag nach der Wahl in Brandenburg den lieben Koalitionspartnern per Pressekonferenz. Die FDP brauche entweder Mut, um in einer kontroversen Koalition zu arbeiten, oder sie braucht Mut, um eine neue Dynamik zu entfachen. Dies gelte für den Fall, dass man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht. Wer angeben will, würde diese Doppelkommunikation strategisch Ambiguität nennen. Liebe Rot-Grüne, ihr wisst nicht, was ich vorhabe, spurt mal sicherheitshalber. Sie ist eine Drohung, die den Druck auf SPD und Grüne erhöhen soll. Allerdings ist die Bedingung auch eine Binse. Wer würde schon in einer Koalition mitregieren, in der er nichts durchsetzen kann? Die FDP hat noch eine Reihe von Vorhaben offen, die ihr besonders wichtig sind und die sie in einer anderen Koalition und als Opposition oder nach einem erneuten Ausscheiden aus dem Bundestag nicht würde durchsetzen können. Was die FDP-Führung natürlich weiß: Lindner nannte am Montag 3 Punkte, bei denen die Ampel in diesem Herbst liefern müsse. Die Koalition müsse die Migrationspolitik verschärfen, Ausländer raus. Wirtschaftsreformen müssen umgesetzt werden, Reiche müssen reicher bleiben. Und ein Haushalt beschließen, der die Schuldenbremse unberührt lasse. Straßen und Brücken müssen weiter marode bleiben. Toll. Würde die FDP die Ampel verlassen, wäre das auch das Aus für eine große Reform der privaten Altersvorsorge, die Lindner als Bundesfinanzminister vorantreibe. Die Deutschen sollen dank staatlich geförderter endlich Fans von Aktien werden. Mehr FDP pur geht wohl nicht. Lindner rechne schon vor, dass 250 Euro im Monat plus Staatsprämie bei einer für Aktien nicht verrückten Rendite ausreichen, um nach 40 Jahren Millionär zu sein. Ja, du kannst das auch! Das zielt auf junge Wähler, die 2021 bei der Bundestagswahl überdurchschnittlich stark FDP gewählt haben. Zerbricht die Ampel, bevor das sogenannte Altersvorsorgedepot kommt, kann die FDP nicht in den Wahlkampf damit ziehen, dass Lindner junge Menschen zu Millionären macht. Lindner, das musst du dir mal vorstellen. Die Solange-Klausel soll damit auch interne Kritiker beruhigen und ihnen zeigen, dass in der Ampel noch etwas zu holen sein könnte. Offen fordert bisher kaum jemand in der Partei einen Ausstieg. Lindner widersprach auf der Pressekonferenz den Eindruck, dass diese Stimmen mehr und lauter würden. Im FDP-Präsidium am Montagvormittag sei eine Bewertung der Lage mit großer Übereinstimmung aufgenommen worden, sagt er. Selbst Parteivize Kubicki, den der Partei viele als Sprachrohr der Ampelkritiker sehen und feiern, wiederholte am Sonntagabend die Solange-Klausel allerdings viel schärfer formuliert. Oder der Kubicki, dass der überhaupt noch politisch... Also Christian Lindner soll die Ampel noch bis nächstes Jahr mittragen, dann soll er sein politisches Ende bekannt geben und dann ist die FDP gegessen. Dann ist es eh vorbei mit der FDP, damit ist durch. Entweder es gelingt uns in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen hier einen vernünftigen gemeinsamen Nenner zu finden oder es macht für Freie Demokraten keinen Sinn mehr, an dieser Koalition weiter mitzuwirken, sagte er der Bild-Zeitung mit Krawatte, der Welt. Lindner fühlte sich an die 3 Wochen von Kubicki nicht gebunden, ließ er wissen. Diese Frist ist seine eigene Frist. Ich begrüße es, dass die FDP zerbricht. Ich begrüße das. Fassen wir zusammen. Nach allen 3 Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg in Gesamtostdeutschland wurden alle Ampelparteien abgestraft, außer die SPD in Brandenburg. Die AfD hat sich in vielen Landkreisen als sehr starke Kraft herausgestellt. In Thüringen auf 2, in Brandenburg auf 2 und in Sachsen auf 1? Bin mir gerade nicht sicher. Oder war es Thüringen auf 1 und Sachsen auf 2? Müsste ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall sehr stark. Viele Menschen wählen also Faschisten, weil sie selber unzufrieden sind. Viele haben sich im Zusammenhang mit der Lebensrealität, in der sie stecken, Feindbilder der Migrationsfeindbilder rausgesucht. Sie hassen jetzt nicht mehr nur Arbeitslose, sondern sie hassen ganz besonders Ausländer. Und die sollen gehen, weil das kann das Land nicht mehr machen. Anstelle der Tatsache, dass man sich um das System der Migration kümmert, kümmert man sich also um die Symptome daraus. Die Ausländer müssen halt weg. Kann ich jetzt nicht ändern, ist halt leider so. Die Realität in Brandenburg ist ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass die SPD gewonnen hat. Auf der anderen Seite werden wir das alles erstmal beurteilen können, nachdem die Regierungsbildung stattgefunden hat. Und wir wissen jetzt alle noch nicht wirklich, ob das und wie gut das funktioniert. Sowohl in Thüringen, Thüringen ist ja unregierbar, mehr oder weniger. Also unregierbar aufgrund der Tatsache, dass die Landtagsparteien da sehr schwer zu einer Koalition kommen werden. In Brandenburg ist es nicht ganz so schlimm, aber auch schlimm. Was aber auf jeden Fall in beiden Landtagen passiert, ist, dass die rassistische, fremdenfeindliche AfD eine Sperrminorität hat. Das heißt, Verfassungsrichter und Staatsanwälte, ich glaube Oberstaatsanwälte oder so, kommen da nicht mehr durch. Das ist schlecht. Die Verfassung kann auch nicht mehr geändert werden in diesem Zusammenhang. Mal sehen, was da kommt. Neuwahlen kann es, glaube ich, auch nicht geben, weil Sperrminorität halt. Ja, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, was das ist. Aber das ist zumindest meine Zusammenfassung aus den Wahlergebnissen von gestern. Ich hoffe, das konnte euch jetzt einigermaßen helfen, zu verstehen, wie das Ergebnis ist und euch eine Position aus den Informationen, die wir hier gesehen haben, zu bilden.